Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, wo auch immer ihr gerade so seid. Wir wollen die Predigt heute mit einer ganz einfachen Frage beginnen. Weißt du, wozu du auf dieser Welt bist? Ich nehme an, dass du schon mal darüber nachgedacht hast, wozu du auf dieser Welt bist. Dass du darüber nachgedacht hast, wozu dir dein Leben geschenkt worden ist. Du weißt doch, warum du lebst, oder? Klar, natürlich hatte Gott nicht nur einen Gedanken, nicht nur einen Grund, warum er uns erschaffen hat, aber ein ganz wesentlicher, vielleicht sogar der wesentlichste, ist der, dass er Gemeinschaft haben will. Er will Gemeinschaft haben mit seinen Geschöpfen. Und diese Geschöpfe, das sind wir, du und ich. Der ewige Gott wollte ein Gegenüber haben. Warum? War ihm irgendwie langweilig oder braucht er jemand zum Reden? Wohl eher nicht. Aber was er sich wünschte, das war ein Gegenüber. Ein Gegenüber, das er beschenken konnte, beschenken kann mit seiner Liebe. Und darum, das ist der Grund, warum er dich erschaffen hat. In seinem Bild, ihm ähnlich. Denn er liebt dich und er sucht diese Gemeinschaft mit dir. Und deshalb ist es die tiefste Erfüllung deines Lebens, dass du diese Liebesbeziehung mit Gott lebst. Dafür bist du geschaffen. Und ich könnte jetzt auch Schluss machen, das wäre es im Groben, aber das ist das, was ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Vergiss nicht, dass deine Beziehung zu Gott das Wichtigste in deinem Leben ist und leb jeden Tag in dieser besonderen Beziehung zu Gott. Die Sache ist nur die, wir vergessen so leicht. Was dann passiert ist, dass wir unsere Erfüllung an den falschen Orten oder in den falschen Dingen suchen. Also ist die Predigt doch noch nicht vorbei. Ich hoffe, du bist jetzt nicht enttäuscht. Wir wollen heute Morgen über unsere Beziehung zu Gott nachdenken. Was tut unserer Gottes Beziehung gut und was nicht. Deshalb habe ich die Predigt unter diese Überschrift gestellt, was deiner Beziehung zu Gott gut tut und was nicht. Übrigens, diese Beziehung, für die Gott dich geschaffen hat, ist keine Beziehung auf Zeit. Wir kennen hauptsächlich Beziehungen, die irgendwann beginnen und irgendwann auch wieder enden. Die Beziehung, für die Gott dich geschaffen hat, ist eine ewige. Sie hört nicht auf mit dem Tod. Man könnte sagen, sie verändert sich nur. Man könnte sogar sagen, sie erreicht ihr höchstes Level. Und sie ist auch, glaube ich, mehr als die Beziehung, die Gott mit Adam und Eva hatten. Diese Beziehung zu Gott ist nicht weniger als deine Bestimmung. Das ist nichts Billiges. Das ist nichts, was man irgendwo in der Schnäppchenecke kriegt. Und das ist übrigens auch nichts, wozu man einen Menschen einfach irgendwie überreden könnte. Eine kleine Beispielgeschichte. Ich habe von einem Mann gehört, der hat von den Christen erwartet, dass sie sich um ihn kümmern. Und er hat sich gedacht, wenn sich die Christen um mich kümmern, dann sollen sie mir doch bitte eine Frau besorgen. Er hat sich nämlich gedacht, seine Idee dahinter war, wenn ich erstmal eine Frau habe, dann sind alle meine Probleme gelöst. Und der hatte wohl eine ganze Menge Probleme und er hat auch anderen Leuten eine ganze Menge Probleme gemacht. Nun, die Frau hat man ihm nicht besorgt, mal ganz abgesehen davon, dass das hier so einfach auch nicht geht. Aber hätte man das gemacht, ich bin ziemlich sicher, dann hätte man am Ende zwei Menschen mit Problemen gehabt. Denn eins steht fest, eine Ehe ist kein Weg zur Problemlösung. Eine Frau heiratet man nicht, um seine Probleme loszuwerden. Das ist auch zu billig. Eine Ehe ist eine Liebesbeziehung und nicht der Weg zur Lösung meiner Probleme. In so eine Beziehung wie eine Ehe, da muss ich mich investieren und nicht einfach erwarten, dass ich bekomme und dass meine Probleme irgendwie mir abgenommen werden. Aber warum erzähle ich euch die Geschichte? Könnte es vielleicht sein, dass Gott so manche Probleme mit uns hat, weil wir die Beziehung zu ihm oft so oberflächlich leben? Wie ist das bei dir? Mal so ganz ehrlich. Ist es nicht manchmal so, dass wir so leben, wie es uns gerade so passt? Und Gott, ja klar, der ist gut. Der ist gut, wenn wir ihn brauchen. Als Problemlöser, als Retter in der Not und natürlich als Türöffner für den Himmel. Weißt du was? Es ist Gottes Gnade, dass Gott uns trotzdem hilft in unseren Problemen. Und ich bin sicher, er tut das viel öfter, als uns das bewusst ist. Achte mal drauf in deinem Alltag. Aber Gott will doch viel mehr. Er will doch viel mehr als dein Problemlöser sein. Er wünscht sich diese tiefe Lebens- und Liebesbeziehung zu dir. Und das ist alles andere als oberflächlich. Das ist nichts Billiges. Das betrifft mein und dein ganzes Leben. Alles, was unser Leben ausmacht. Gott hat diese Liebe bewiesen. In Jesus hat er dir am Kreuz gezeigt, was du ihm wert bist. Er liebt dich bedingungslos. Er steht zu dieser Liebe bis in den Tod. Einen größeren Liebesbeweis gibt es gar nicht. Und diese Beziehung zu Gott, die betrifft auch uns. Die betrifft auch uns bedingungslos, mit unserer ganzen Persönlichkeit. Nicht nur für ein paar Stunden die Woche. Gott will diese tiefe, echte, ehrliche Beziehung zu dir, geprägt von Liebe und von Vertrauen. Du sagst vielleicht jetzt, okay, so weit, so gut, aber wie geht das? Wie geht das so ganz praktisch? Wie kannst du deine Beziehung zu Gott so echt, ehrlich und bedingungslos leben? Ich denke, du ahnst schon, du ahnst eigentlich und du weißt es eigentlich, wie das geht. Du weißt ja auch, wie man eine Beziehung zu einem anderen Menschen aufbaut, nämlich indem du dich dem anderen öffnest, indem du ihm dein Vertrauen schenkst. Und genau so funktioniert unsere Beziehung zu Gott, indem du dich ihm öffnest, indem du ihm vertraust. Und da geht es nicht in erster Linie um große theologische Einsichten. Nein, da geht es vor allem um eins. Da geht es vor allem um dein Herz. Also um das, was du wirklich bist und was du wirklich willst. Gott geht es immer zuerst um dein Herz und nicht um das Ganze drumherum. Ihm geht es um den Kern deiner Persönlichkeit, um das, was du wirklich bist, was dich als Person unterm Strich ausmacht. Das, was du wirklich bist. Ich glaube, ich bin überzeugt davon, wenn wir das begreifen, dann bekommt unsere Beziehung zu Gott eine ganz andere Bedeutung. Dann ist Gott nicht mehr unser Problemlöser. Dann wird Gott die wichtigste Person in deinem und in meinem Leben. Dann kommen wir dahin, dass die Beziehung zu Gott tatsächlich unser größter Lebensinhalt wird. Dann leben wir unsere tiefste Berufung als Menschen, nämlich die Liebesbeziehung zu unserem Gott. Aber wir wollten ja praktisch werden. Also was können wir tun? Und ich muss sagen, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Wir können die wichtigste Beziehung unseres Lebens pflegen und stärken. Manches tut uns gut und anderes überhaupt nicht. Das ist wie mit deiner Gesundheit. Du weißt doch ganz genau oder ziemlich genau, was deiner Gesundheit gut tut und was du besser lassen solltest, weil es dir schadet. Jakobus hat da einen sehr wichtigen Hinweis für uns. Und wenn dir deine Beziehung zu Gott wichtig ist, dann achte mal darauf, was Jakobus dazu sagt. Wir lesen Jakobus 4, Vers 8. Dort steht: Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Nur um das einmal ganz klar zu stellen, das sind nicht meine Worte an dich, das sind Gottes Worte an uns, an dich und an mich. Ich sage das nur, weil niemand lässt sich gerne als Sünder oder als Unentschlossener bezeichnen. Aber Jakobus nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Jakobus wird hier so deutlich, weil ich glaube, er will die Leser seines Briefes wachrütteln. Sein Brief ist keine Unterhaltungslektüre, die wir so irgendwie zu uns nehmen, um uns ein bisschen abzulenken. Das galt nicht für seine Leser und das gilt auch nicht für uns. Und das zieht sich durch den ganzen Jakobusbrief. Wenn wir den Brief mal lesen, dann merken wir, Jakobus spricht seine Leser immer wieder liebevoll als Brüder an. Aber gleichzeitig konfrontiert er sie auch sehr deutlich mit ihren Fehlern, ihren Irrtümern und ihren Sünden. Aber zurück zu unserem Vers. Als erstes sagt Jakobus, wir sollen auf Gott zugehen. Wir sollen seine Nähe suchen. Und das Beste dabei, ist dir sicherlich aufgefallen, das Beste dabei, Gott kommt uns dann immer entgegen. Mein Schritt auf Gott zu hat immer eine Reaktion Gottes. Aber die Aufforderung an dich und mich ist genauso eindeutig. Sucht die Nähe Gottes. Du und ich, wir müssen aktiv werden. Aber wie? Wie suchen wir die Nähe Gottes in unserem Alltag? Wie macht man das? Es gibt Christen, die rennen in der ganzen Welt rum, weil sie Gott suchen. Meint Jakobus sowas? Ich glaube eher nicht. Nämlich weil keiner an irgendeinen Ort gehen muss, um Gott zu finden. Natürlich kann es sein, dass Gott an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit ganz besonders wirkt. Und vielleicht tut er das auch durch einen bestimmten Menschen. Aber die Nähe Gottes suchen, das müssen wir dort, wo Gott immer ist. Nämlich genau dort, wo wir sind. Der allgegenwärtige Gott ist immer genau dort, wo du bist. Und genau dort sollst du dich ihm nahen, wie andere das übersetzen. Und dazu brauchst du nicht mal deine Beine. Mit unseren Beinen, da gibt es ein Problem. Unsere Beine tragen uns nämlich in der Regel dorthin, wo es uns am besten gefällt, wo wir uns so richtig wohlfühlen oder wo man so besonders freundlich zu uns ist oder dorthin, wo es die beste Musik gibt oder wo es die bequemsten Stühle gibt oder die besten Predigten oder vielleicht die kürzesten. Ihr habt sicher so eure Vorstellungen, was euch besonders gut gefällt. Aber es tut mir leid, die Bibel zeichnet das als fleischlich. Das ist nicht das, was Jakobus meint. Gott ist da, wo du bist. Gottes Nähe suchen bedeutet, dass du dich ihm öffnest, dass du bereit bist, ihm zu vertrauen, mit deinem ganzen Herzen. Ihn suchen, das geht nicht mit unseren Beinen. Dafür brauchst du dein Herz. Aber ganz wichtig, wir müssen es begreifen und vielleicht immer wieder lernen, Gott selbst zu suchen und nicht das Ganze drumherum, auch nicht das Christliche drumherum. Denn leider ist es so, dass uns das immer viel schneller anspricht. Was wir brauchen, um Gott selbst zu finden, ist Stille. Stille vor Gott. Mir scheint es allerdings so, dass wir diese Stille nicht so leicht finden. Mir scheint es so, dass diese Stille oftmals unheimlich schwer zu finden ist. Mir persönlich geht das so und manchmal weiche ich dieser Stille vor Gott regelrecht aus. Und tatsächlich glaube ich, das ist ein Kampf. Das ist ein geistlicher Kampf. Alles Mögliche möchte mich daran hindern, vor Gott still zu werden. Und trotzdem brauchst du genau das, diese Stille vor Gott. Denn wenn Gott zu uns spricht, dann schreit er uns nicht an. Gott spricht leise. Und wenn wir Gottes Reden in unserem Leben hören, verstehen wollen, dann brauchen wir diese Stille vor Gott. Und was wir auch brauchen, ist Geduld. Ich weiß nicht, wie es dir mit Geduld geht, aber meine Stärke ist Geduld nicht. Das wissen die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, am besten. Ich kann nicht gut warten. Ich befürchte, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Vielleicht kennst du das auch. Und leider können viele von uns auch in geistlichen Dingen schlecht warten. Und besonders schwierig empfinde ich das, wenn es darum geht, dass wir auf Antworten warten, auf Antworten, auf brennende Fragen, die uns sehr bewegen. Was tun wir, wenn uns dann die Geduld ausgeht oder die Geduld fehlt? Dann fragen wir unseren Bruder oder unsere Schwester. Und wenn die nicht die richtige Antwort, und richtig bedeutet hier die Antwort, die wir uns wünschen, wenn die nicht die richtige Antwort für uns haben, dann fragen wir eben jemand anders. Und zwar so lange, bis wir die Antwort kriegen, auf die wir gewartet haben, obwohl wir in Wirklichkeit gar nicht gewartet haben. Wir tun viel, nur oftmals tun wir eines nicht. Wir nehmen uns nicht die Zeit für die Stille vor Gott. Aber dabei ist es genau das, was wir am dringendsten brauchen, um uns auf Gott einzustellen, um auf Gott zu hören, um sein Reden zu verstehen. Ohne dass wir auf Empfang gehen, werden wir nichts empfangen. Das ist wie mit deinem Radio. Wenn du es nicht auf die richtige Frequenz, auf den richtigen Sender einstellst, dann wirst du vielleicht eine Menge hören, aber nicht das, was du eigentlich hören wolltest. Und das erinnerte mich so an eine etwas frustrierende Geschichte, die wir in Detmold erlebt haben. Als wir nach Detmold gezogen sind, als wir in ein Haus eingezogen sind, da gab es dort diese Satellitenschüsseln für den Fernsehempfang. Und unser Vermieter, der hatte alles ganz perfekt eingestellt, aber weil die Schüsseln an einem wackeligen Balkongeländer montiert waren, gab es nach dem ersten richtigen Sturm nur noch graues Rauschen. Du kennst das vielleicht? Ja, ein verschwommenes Bild, wenn überhaupt, und ein Krach, den man nicht hören möchte. Graues Rauschen. Und dann fing das Justieren an. Ich weiß nicht, ob ihr da andere Systeme kennt, aber das, was ich da machen musste, war auf den Balkon klettern und an der Schraube drehen und wieder zum Fernseher und so weiter. Es war sehr, sehr mühsam. Aber irgendwann, endlich, gab es wieder das richtige Bild und den richtigen Ton dazu. Bis zum nächsten Sturm, ein paar Tage später. Und irgendwann, nach einigen Versuchen, habe ich es aufgegeben. Und genau so ist das in unserem Alltag mit Gott. Wenn wir unsere Antennen nicht auf ihn ausrichten, dann werden wir vielleicht viel graues Rauschen empfangen. Aber nicht das Programm, was Gott eigentlich für uns hat. Und die Gefahr ist wirklich groß, dass wir irgendwann einfach aufgeben. Unser Glaube hat keine eingebaute Empfangsautomatik. Gemütlich vom Sofa aus tut sich da leider gar nichts. Wir müssen schon selber aktiv werden. Und manchmal kostet uns das eine Menge Ausdauer, bis wir das richtige Programm empfangen. Und das ist noch nicht mal alles. Wenn wir uns heute auf Gott einstellen, wenn wir heute Gottes Programm empfangen, dann heißt das noch lange nicht, dass das morgen auch so ist. Das heißt noch lange nicht, dass wir morgen auf der richtigen Frequenz empfangen. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen ist ein neuer Tag mit Gott. Aber darauf musst du dich wieder neu einstellen. Du musst neu auf Empfang gehen. Du musst bereit sein, neu Gott zu suchen, in der Stille vor ihm. Sucht die Nähe Gottes. Und das ist ein kurzer Satz. Aber mein Eindruck ist, der hat es wirklich in sich. Das ist nicht immer leicht. Das fühlt sich nicht immer gut an. Vielleicht haben wir so einen romantischen Gedanken dabei, in die Stille vor Gott zu gehen. Und vielleicht ist es manchmal auch so. Vielleicht sind manchmal wirklich tiefe Gefühle damit verbunden. Aber nicht immer. Es fühlt sich nicht immer gut an, Gott zu suchen. Aber wir müssen bereit sein, uns immer wieder auf Gott einzustellen. Es ist so entscheidend wichtig für unsere Beziehung zu Gott. Du wünschst dir, die Nähe Gottes ganz deutlich zu erleben. Du wünschst dir seine Kraft in deinem Leben, seine Hilfe in deinen Problemen, seine Führung in deinen Entscheidungen. Dann ist es das, was du tun musst. Such die Nähe Gottes in der Stille. Stell dich auf seine Frequenz ein. Gott wartet auf dich in der Stille. Und dort wird er dir nah sein. Probier es aus und bleib dran. Denn das ist deine Chance. Das ist deine Möglichkeit, in die wichtigste Beziehung deines Lebens zu investieren. Von allein passiert leider gar nichts. Und wenn, dann nichts Gutes. Also nutz deine Chance, Gott zu suchen in der Stille. Das ist das Beste, was du tun kannst für deine Beziehung zu Gott. Aber mach dir nichts vor. Alles, was du Tag ein, Tag aus tust, das hat Einfluss auf deine Beziehung zu Gott. Was du ansiehst, was du hörst, was du denkst, was du redest, alles das kann deine Ausrichtung auf Gott verändern und damit zu Empfangsstörungen führen. Vergiss das nicht, es geht um dein Herz. Und das Herz ist ein wirklich sehr empfindliches Ding. Es reagiert zum Beispiel sehr empfindlich auf Bilder. Das wissen auch die Leute, die Werbung machen. Ein, wie ich finde, sehr gutes Beispiel dafür kommt aus der Zeit, als es im Fernsehen noch Zigarettenwerbung gab. Und das werden nur die Älteren von euch kennen. Ich kann mich aber an keinen einzigen Werbespot erinnern, in dem es hieß, bitte raucht doch alle unsere Zigaretten. Sie enthalten so circa 1 Gramm Tabak. Und wenn ihr sie raucht, dann entstehen 12 Milligramm Nikotin und 10 Milligramm Thea. Solche Werbung funktioniert nicht. Und es funktioniert noch nicht mal, wenn man uns sagt, bitte raucht doch unsere Zigaretten, denn sie machen euch glücklich. Das ist einfach viel zu platt und so offensichtlich falsch. Aber wenn man dir die richtigen Bilder zeigt, dann ist das was ganz anderes. Vielleicht Bilder von Freiheit, von unberührter Natur, Abenteuer, Lagerfeuer, der Ritt in den Sonnenuntergang. Das fällt mitten in unser Herz. Und wir lassen das zu. Wir schauen es uns an, unsere Gefühle werden wach. Und dann merken wir vielleicht erst zu spät, dass wir in die Falle getappt sind. Und das ist alles andere als Zufall. Das ist exakt so geplant. Ein starkes Bild und eine einfache Botschaft, die aber eine tiefe Sehnsucht in uns anspricht. Das sind die Botschaften, die direkt in unser Herz gehen. Die Botschaften, die uns am Ende beeinflussen und nicht nur bei der Tabakwerbung. Aber weißt du was, es sind nicht nur die bösen Werbefachleute, die uns manipulieren wollen. Manchmal tun wir das sogar selber. Alles, was wir uns zu Hause an die Wände hängen zum Beispiel, hat seine Wirkung. Es wirkt, was du dir jeden Morgen anschaust, vielleicht unbewusst. Es hat Einfluss auf dein Herz. Es ist eben nicht egal, welche Bilder du in dein Herz fallen lässt. Ich habe vor längerem von einem jungen Mann gehört, der schwere Anfechtungen hatte. Jeden Morgen auf seinem Weg zur Arbeit ging er an einem Kiosk vorbei. Und jeden Morgen hat er diese Anfechtung wegen der Zeitschriftencover, die er sich dort im Vorbeigehen anschauen musste. Und er litt unter diesen Anfechtungen und unter den Fantasien, die diese Bilder in seinem Kopf auslösten. Aber anstatt die Straßenseite zu wechseln, was vielleicht ein Umweg von vielleicht von einer Minute gewesen wäre, kämpfte er lieber jeden Morgen mit seinen Anfechtungen. Du verstehst, um was es geht. Du kannst dich entscheiden. Du kannst dich entscheiden, was du dir anschaust. Du kannst die Straßenseite wechseln oder den Fernsehkanal. Wir können die Bilder austauschen. Wir können die Bilder austauschen, die wir in unser Herz fallen lassen. Und tatsächlich haben wir immer noch einen Einfluss darauf, welche Internetseiten uns gezeigt werden. Manche Bilder sind vielleicht mehr so ein typisches Männerproblem. Aber liebe Frauen, die romantische Schnulze ist nicht weniger gefährlich. Sie sieht nur im ersten Moment ein bisschen anständiger aus, aber in ihrer Wirkung ist sie genauso verheerend. Diese Gefahren für dein Herz, die sind wirklich real. Und es sind nicht nur Gefahren für dein Herz, es sind Gefahren für deine Beziehung zu Gott. Aber lass uns jetzt nochmal bildlich gesprochen die Straßenseite wechseln. Wir können auch das im Herz behalten, was Gott uns hineinlegt, was wir von Gott empfangen haben. Wir können die Situation vermeiden, wo unsere Einstellungen verändert werden und wir auf einmal auf einer anderen Frequenz empfangen. Diese Frage solltest du heute für dich beantworten. Wohin richtest du deine Antennen aus? Was willst du tun, um dein Herz rein zu halten? Jakobus' Aufforderung ist hier sehr eindeutig. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Wörtlich steht da wohl, die ihr in eurem Innersten gespalten seid. Es geht um dein Herz. Und das Heilmittel gegen innerliche Gespaltenheit ist Reinigung. Das ist ein großes Thema, wo man, glaube ich, noch ganz viel drüber nachdenken könnte. Ich möchte nur auf eine Sache kurz eingehen, nämlich unser Reden, das heißt unsere Worte. Jemand hat mal gesagt, und das fand ich sehr treffend, das, was im Herzen wohnt, das machen wir fest mit unseren Worten. Und das erinnert mich an eine Aussage von Jesus in Lukas 6, Vers 45, da lesen wir, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Was aus meinem Mund kommt, das zeigt, welche Füllung in meinem Herz ist, um es mal ein bisschen platt auszudrücken. Was ich selbst gegen mein gespaltenes Herz tun kann, ist das. Durch meine Worte wirke ich gegen die Gespaltenheit meines Herzens an. Ich gebe der richtigen Seite die Gelegenheit, sich zu festigen, denn deine Worte sind wie Nägel, die das, was in deinem Herzen ist, festmachen. Deine Worte sind nicht egal. Und ich glaube, sie sind nie egal oder gleichgültig. Sie bestätigen und befestigen oder sie streichen durch, zweifeln an und zerstören. Aber neutral sind deine Worte nicht. Wenn Jesus dir morgens irgendein Vers, irgendein Wort, einen Gedanken schenkt, was machst du damit? Was bleibt am Ende des Tages davon noch übrig? Das ist zum großen Teil deine ganz persönliche Verantwortung. Die gute Nachricht dazu, wir können einander helfen. Worüber reden wir, wenn wir uns begegnen, wenn wir miteinander sprechen? Begegnen ist ja im Moment nicht so, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir telefonieren, wenn wir uns schreiben. Was sind unsere Themen? Was ist der Inhalt unserer Worte? Reden wir über unseren Glauben? Reden wir über das, was Gott uns vielleicht am Morgen gezeigt, gesagt hat? Ist unser Reden von Gottvertrauen geprägt? Oder in erster Linie von Zweifel oder Ärger, Unmut? Ein kleines, ein praktisches Beispiel. Wenn du ein Problem hast, was tust du? Suchst du Rat bei einem Menschen, der Gott vertraut? Einem Menschen, an dessen Leben du erkennen kannst, das ist jemand, der im Glauben lebt, der Glauben hat? Oder suchst du deinen Rat bei jemandem, der Gott kaum oder vielleicht gar nicht kennt? Wohin richtest du deine Antennen aus? Auf welche Frequenz stellst du dich ein? Was meinst du passiert, wenn du Streit mit deinem Nachbarn hast und zu einem Anwalt gehst? Naja, ich würde sagen, sehr wahrscheinlich ist es so, dass du irgendwann vor einem Richter stehst. Das ist die Art und Weise, wie ein Anwalt tickt. Und das wird er dir ans Herz legen. Wenn du Streit hast, brauchst du jemand mit einer anderen DNA. Jemand, der dir hilft, die Sicht Gottes zu bekommen. Jemand, der mit dir zusammen glaubt, dass Gott die Sache auf eine bessere Weise lösen möchte. Wir können uns gegenseitig helfen durch unsere Worte, indem wir uns gegenseitig ermutigen, die richtige Sicht zu bekommen. Aber leider, glaube ich, verpassen wir oft diese Chance. Deine Worte sind wie Nägel, die das, was in deinem Herzen ist, festmachen. So, eine Sache ist mir noch relativ wichtig, noch sehr wichtig, darauf möchte ich kurz noch eingehen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wovon Katzen träumen? Das ist jetzt nicht so der Gedanke, den man öfters hat, aber eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Von Mäusen natürlich. Katzen träumen von Mäusen. Aber weißt du was, wenn eine Katze von Mäusen träumt, dann verändert das unsere Welt kein Stück. Überhaupt nicht. Das, was dein Leben und dann auch unsere Welt verändert, das beginnt immer in deinem Herzen. Und ich glaube genau darum, aus diesem Grund ist Gott dein Herz auch so wichtig, weil in deinem Herzen die wichtigsten Entscheidungen und die Entscheidungen mit den größten Auswirkungen getroffen werden. Es gibt Menschen mit großen Träumen, Träumen von Macht, von Besitz, von Herrschaft. Und der Teufel kann diese Träume nutzen, ausnutzen, um Leid und Not und Zerstörung in unsere Welt zu bringen. Aber es gibt auch Menschen mit großen Träumen von Gottes Reich. Und so sind zum Beispiel Missionswerke oder diakonische Einrichtungen entstanden. Nur mal so ein paar Namen aus der Vergangenheit. Hudson Taylor, Georg Müller, August Hermann Franke. Das waren Menschen mit großen Träumen von Gottes Reich. Die Träume in deinem Herzen, die haben Macht. Sie können entweder zerstören oder sie können aufbauen. Und das ist so, weil Gott das bei der Schöpfung in uns reingelegt hat. Nur der Mensch hat das von Gott mitbekommen, weil der Mensch in Gottes Bild geschaffen ist. Gott hat uns mit dieser Fähigkeit ausgestattet, dass wir Träume verwirklichen können. Und ihr versteht, wenn ich von Träumen spreche, dann meine ich nicht das, was uns in der Nacht irgendwie überfällt. Aber wir brauchen die richtigen Träume. Nicht von Mäusen, sondern von Gottes Zielen für diese Welt, die er selbst uns ins Herz legt. So baut Gott sein Reich in dieser Welt, indem er in deinem und meinem Herzen wirkt. Und dann kann er uns gebrauchen, dann kann er uns benutzen als Werkzeuge, um seine Pläne zu verwirklichen. Ich glaube, das hat auch Salomo begriffen, als er schrieb, was wir in Sprüche 4, Vers 23 lesen können. Dort steht: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Pass auf dein Herz auf, weil es der Ausgangspunkt ist für das, was Gott sich für dein Leben gedacht hat. Deshalb nochmal diese Frage: Welche Bilder lässt du in dein Herz fallen? Welche Träume lässt du zu? Behütest du dein Herz mehr als alles andere? Mehr als alles andere? Was hat Gott dir ins Herz gelegt? Was ist dein Traum, den Gott dir gezeigt hat? Deine Vision, dein Ziel? Es ist, glaube ich, absolut wichtig, dass du dir darüber klar bist und dass du Gott bittest, dir diese Klarheit zu schenken. Denn leider können sich auch die falschen Träume ins Herz einnisten. Ich glaube, das ist das Risiko, das Gott bei der Schöpfung eingegangen ist, denn er zwingt keinen Menschen. Wir werden von Gott nicht ferngesteuert. Und deshalb ist es so tragisch, Und ich meine wirklich tragisch, wenn wir die falschen Träume zulassen. Und wenn wir zulassen, dass die falschen Dinge unser Herz, damit unsere Beziehung zu Gott und damit unser ganzes Leben bestimmen. Die Gedanken sind nicht frei. Das ist eine Lüge, einfach eine Lüge und ein großer und gefährlicher Irrtum. Was in deinem Herz und in deinem Kopf vorgeht, das ist nicht dein Privatvergnügen, ohne weitere Konsequenzen. Denn Gott kommt es auf dein Herz an. Zuerst immer auf dein Herz und nicht auf die fromme Fassade, die wir alle haben. Gott zwingt uns nicht, das zu tun, was wir selbst nicht wollen. Aber er wünscht sich, dir die richtigen Träume, Ziele, Visionen ins Herz zu legen. Das ist sein Weg, um uns zu verändern. Und das ist unsere große Chance auf Veränderung. Ich frage zum Schluss nochmal, wohin richtest du deine Antennen aus? Auf welche Frequenz stellst du dich ein? Suchst du die Nähe Gottes oder lässt du die Bilder in dein Herz fallen, die dich von ihm wegführen? Ich möchte dir zum Schluss zwei Dinge mit auf den Weg geben, die deiner Beziehung zu Gott garantiert guttun werden. Erstens, bitte Gott um ein reines Herz. Vielleicht so, wie David das getan hat. Im Psalm 51, Vers 12 können wir nachlesen, was er gebetet hat, wie er gebetet hat. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Das, was Gott in deinem Herzen tun muss, das kann auch nur Gott tun. Aber zweitens, tu das, was du tun kannst, um dich von den richtigen Bildern, den richtigen Träumen, den richtigen Zielen prägen zu lassen. Und wenn nötig, dann wechsel dazu auch mal die Straßenseite oder häng zu Hause andere Bilder auf oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was bei dir dran ist. Aber ich bin sicher, dass Gott dir gerade jetzt zeigt, was Jakobus 4, Vers 8 für dich ganz persönlich und ganz praktisch bedeutet. Oft sind es die kleinen Entscheidungen in unserem Leben, die aber hinterher große Auswirkungen haben. Eine letzte Frage zum Schluss. Warum das alles? Warum so viel Aufwand? Warum so viel Mühe? Komme ich nicht auch einfacher in den Himmel? Tja, vielleicht. Das hängt von Gott ab. Aber was du ganz sicher nicht finden wirst, ist ein erfülltes und zufriedenes Leben. Und damit schließt sich der Kreis. Weißt du, wozu du auf der Welt bist? Du bist geschaffen für das Leben in der Beziehung zu Gott. Diese tiefe, innige Lebens- und Liebesbeziehung. Aber wenn dein Herz andere Ziele verfolgt, wird deine tiefe Sehnsucht, deine tiefste Sehnsucht nie gestillt. Weder mit Geld, Ruhm, Macht oder vielleicht mit vielen anderen Beziehungen. Denn deine tiefste Sehnsucht nach Liebe kann nur Gott allein stillen. Und deshalb wünsche ich dir, dass du dich jeden Tag neu aufmachst in die Nähe Gottes. Und auf diesem Weg wünsche ich dir Gottes Segen.
Ja, vielen Dank dir, Markus, für diese ermahnenden, erbauenden Worte. Und ich würde gerne zum Abschluss einmal beten und uns dann mit einem Segensvers in die Woche entlassen. Lass uns noch einmal kurz stille werden. Ja, lieber Vater, wir können eigentlich dieses Glück und diese Gnade nicht begreifen, dass du wirklich eine Liebesbeziehung zu uns, ja, unwürdigen Menschen suchst und möchtest, dass du uns geschaffen hast, um Gemeinschaft und Beziehung mit uns zu haben. Herr, und angesichts deiner großen Liebe zu uns und deines Erlösungswerks und einfach der Tatsache, dass du Gemeinschaft mit uns haben willst, sind wir dir schuldig, Herr, unser Leben auch dir darzubringen, unser Herz von dir verändern zu lassen. Und Herr, wir wissen aus der Schrift und aus eigener Erfahrung, dass unser Herz trügerisch ist, dass wir in dem Fleisch leben, dass wir eigentlich verderbte Sünder sind, Herr. Und wir wissen, dass wir aus eigener Kraft hier nichts tun können. Und wir wollen dich einfach bitten, dass du uns erfüllst mit deinem Geist und uns immer wieder neu motivierst, unser Herz verändern zu lassen von dir. Aber Herr, schenk uns auch, dass wir unseren Teil erfüllen, dass wir da, wo wir Verantwortung haben, über unser Herz, über unser Leben, über unseren alltäglichen Lebenswandel, dass wir dir auch diese Verantwortung wahrnehmen und uns auch entsprechend verändern lassen von dir, Herr. Wir bitten dich da um deinen Segen. Amen. Ja, ich möchte uns noch zum Schluss ein Vers mit für die Woche geben, und zwar aus Römer 12, Vers 1. Da schreibt Paulus zu den Römern: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, dann Gottes Segen euch und eine schöne Woche, und wenn ihr mögt, bis Mittwoch zur Gemeindelehrstunde.